Was ich heute machen würde, ist eine allgemeine Einführung, vor allem in dem Kurs über die Avantgarde. Ich versuche einfach zu erzählen, wie ich das Problem sehe aus der deutschen Perspektive und wie ich mir die Auswahl der Texte vorstelle, die wir benutzen können und die ganze Strategie des Kurses, in welchem Zusammenhang dieser Kurs stehen, also dieses Seminar stehen wird. Das ist in diesem Sinne eine Einführung tatsächlich, keine konkrete Diskussion. Die Veranstaltungen beginnen wir ab nächster Woche irgendwann in einer schon mehr systematischen Art und Weise. Und zunächst einmal war die Frage für mich, mit der ich eigentlich gestartet habe, die Überlegungen zu diesem Thema, ist die Avantgarde ein geschlossenes Phänomen oder nicht? Das ist historisch passé, etwas, was man auch die historische Avantgarde nennt, ja, indem man schon ein ambivalenter Ausdruck hat, ja, weil das ist nicht klar, was man damit eigentlich meint. Wenn man zum Beispiel meint, dass die Avantgarde passé ist und ist definitiv historisch geworden, warum schreibt man dann, und das ist tatsächlich so ein Usus, die historische Avantgarde. Man schreibt doch nicht die historische Renaissance, ja, aus dem historischen Barock. Ja, so. Also wenn man die historische Avantgarde schreibt, dann meint man, dass damit nicht alles ausgesagt ist, ja, durch diese Historisierung der Avantgarde. Auf der anderen Seite, wäre jemand heute auf die Idee gekommen, einen heutigen, heute lebenden Künstler als Avantgarde-Künstler zu bezeichnen, würde er, glaube ich, in einem kunsthistorischen Seminar getadelt. Ja? Und auch wahrscheinlich würde er in dieser Form auch keinen Beitrag für einen Katalog schreiben können, weil das klingt unzeitgemäß, überzogen, irgendwie für einen Platz. Ja. So kann man sagen, dass die Stellung der Avantgarde in unserer Kultur ist unklar. Ich glaube, die meisten wissen nicht, was die Avantgarde war. Damit stellt sich auch kaum die Frage in einer vernünftigen Weise, ob die Avantgarde bleibt und nach wie vor sich entwickelt oder abgeschlossen ist. Das heißt, die ganze Problematik irgendwie scheint in so einem desolaten Zustand zu sein. Ja? Und so für mich ist dieser Seminar auch ein persönlicher Versuch, ein bisschen in der Diskussion mit Ihnen die Sache deutlicher zu machen und klarer zu machen. Übrigens, an der Stelle wird oft bemängelt der Zusammenhang zwischen, sagen wir, Kunstpraxis und Kunsttheorie besonders deutlich. Jeder Künstler macht Folgendes, er schaut, was vor ihm gemacht worden war und dann setzt irgendetwas fort oder bricht ab und macht das anders. Ja? Das ist immer so eine gemischte Strategie. Also jeder übernimmt irgendetwas oder lässt etwas sozusagen in der Vergangenheit ruhen. Ja, macht was anderes. Das heißt, die Frage, wie man die Avantgarde einschätzt, wie man die Avantgarde theoretisiert, wie man die Avantgarde definiert, entscheidet auch weitgehend über die heutige künstlerische Praxis. Insofern, dass die Künstler unter dem Eindruck, und das ist leicht nachzuweisen, dass das tatsächlich der Fall ist, unter dem Nachdruck, der Eindruck einer gewissen Definition, einem gewissen Verständnis der Avantgarde, entweder in eine Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen. Die glauben, dass die Avantgarde weiterlebt, machen das eine, und die glauben, dass wir in der Postmoderne leben und dass die in Postmoderne zu leben bedeutet, eben nach der Avantgarde zu leben, machen was anderes. Das macht sich sehr bemerkbar, wenn man auch mit der jungen Person spricht. Die Erfahrung habe ich besonders in Amerika gemacht, wo diese Diskussion eigentlich auch gut ist. Was sagt man eigentlich über die Avantgarde? Es gibt unterschiedlichste Theorien darüber, das wissen wir alle. Einige werden wir zur Kenntnis nehmen, vielleicht lesen oder Referate darüber halten. Die ganze Diskussion über die Moderne, als es wäre dumm zu sagen, das beginnt mit diesem Text von Baudelaire über den Künstler des modernen Lebens, aber irgendwie ist es so eine Konvention geworden in der Kulturgeschichtsschreibung, sozusagen der Beginn einer systematischen Reflexion darüber, was der Künstler heute vom Künstler in der Vergangenheit unterscheidet. Zumal in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 20 Jahrzehnten, ist es zur Angewohnheit geworden und zu Usus geworden, eben diese Diskussion mit Baudelaire und mit diesem Text anzufangen. Ein bisschen führt es in die Irre. Ich glaube, diese Mode hat auch damit zu tun, und dieser Trend hat damit zu tun, dass man heute über die Kunst der Gegenwart als Gegenwartskunst spricht. Ja. Man sagt auch Contemporary Art, ja, also wenn man die Gegenwartskunst international bezeichnen will. Das heißt tatsächlich, man sieht die heutige Kunst so als Zeuge eines gewissen zeitgenössischen Bewusstseins. Ja, so wie man fragt, was machen heute junge Künstler? Ja, das ist eine typische Frage. Dann bedeutet es so etwas wie ein Interesse für eine gewisse kulturelle Symptomatik. Ja, nicht wahr? Das ist genauso wie ein Arzt oder ein Psychoanalytiker, ja, nicht wahr? Wenn du zu ihm kommst, zur Besprechung, was ich nie getan habe, aber einige meiner Freunde, deswegen, und man weiß das auch, er fragt sie, was haben sie in dieser Nacht in ihren Träumen gesehen? Ja? Also, du erzählst ihm ein Bild, ja, ich mache eine Geschichte, und dieses Bild oder diese Geschichte liefert ihm einen Stoff, ja, ich war, für eine Diagnose dessen, wie du dich jetzt fühlst, in diese konkrete Zeit, bis zur nächsten Nacht, ja, wo wahrscheinlich oder vielleicht du etwas anderes träumst und dann wird die Diagnose vielleicht modifiziert. Ja. Die Rolle des jungen Künstlers in unserer Kultur ist eben genau diese. Ja. Das ist der Mensch, der träumt, ja, der ist im Zustand des Träumens und die Gesellschaft sozusagen guckt er an und stellt fest, aha, in einer repräsentativen Weise. Der Zustand des Unbewussten und der Zustand der Zivilisation und der Zustand der Modernität oder des Jetztzeit ist die und die. Das heißt, der Künstler ist Zeitzeuge. Der Künstler ist ein Symptom des Befindens, Wohlbefindens oder Unwohlbefindens eines gesellschaftlichen Körpers letztendlich. Das ist eine Art und Weise, die Kunst zu betrachten und auf die Kunst zu reagieren, die ausgesprochen unavantgardistisch ist. Diese Art beginnt ein bisschen mit dieser diagnostischen Art und Weise, mit der Kunst umzugehen, beginnt schon tatsächlich mit Baudelaire, ja, beginnt mit Benjamin. Und deswegen ist diese Verbindung zwischen Baudelaire'scher Text und Benjamin'sche Analyse von diesem Text und dem heutigen Zustand des diagnostischen Denkens schon irgendwie berechtigt. Aber man muss ja ganz klar sehen, dass hier die Kunst anders gesehen wird, als die Avantgarde sie entworfen hat. Die Kunst der Avantgarde wollte die Gesellschaft, wie sie ist, nicht reflektieren und auch nicht symptomatisch ausdrücken. Was übrigens in der Retrospektive, deswegen beginne ich ja auch damit, in der Retrospektive, in der kunsthistorischen Schreibung oft nachträglich passiert. Das heißt, die Künstler des Bauhauses oder des Expressionismus, nein, Expressionismus ist keine modernistische, aber trotzdem modernistische Richtung und so weiter und so fort, werden gesehen als charakteristische Erscheinungen ihrer Zeit, so ungefähr. Ja? So wie heute die Contemporary Arts. Die haben sich zumindest selbst so nicht verstanden, sondern sie haben sich verstanden als eben eine Avantgarde im Sinne einer kleinen Minderheit, die sich gerade dadurch definiert, dass sie anders fühlt, anders denkt und anders sieht als alle anderen und durch ihre Tätigkeit, durch ihre gesellschaftliche Aktivität die Macht erobern will, um die ganze Gesellschaft umzuformen und anders zu machen. Die Avantgarde, wenn sie eine konsequente Avantgarde war, wollte überhaupt kein Ausdruck ihrer Zeit sein. Sie wollte überhaupt nicht expressiv sein in dem Sinne, dass man sozusagen sagt, man will die Stimmungen oder die Befindlichkeiten und Sensibilitäten eine gewisse Zeit Ausdruck geben, ein Zeitzeuge zu sein. Sondern die Avantgarde wollte, sie hatte übrigens gedacht, dass die Gesellschaft krank ist, einfach. Und sie wollte diese Gesellschaft umformen, gesund zu machen, anders gestalten, ihr andere Sensibilität, anderer Geschmack anerziehen, als sie tatsächlich hat. Übrigens, diese Funktion der Avantgarde wurde relativ früh formuliert, schon in den Schriften von Saint-Simon am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da taucht übrigens in seinen Schriften das Wort Avantgarde zum ersten Mal auf. Er spricht sicher mehr über eine literarische und philosophische Avantgarde als künstlerische Avantgarde. Aber auf jeden Fall meint er, dass Schriftsteller und Philosophen, aber auch Künstler, fähig sind, imstande sind und auch dazu aufgerufen sind, ein Modell der Gesellschaft der Zukunft zu entwerfen. Das heißt, den Menschen zu zeigen, nicht wie sie tatsächlich leben, sondern wie sie leben sollen. Und in diesem Sinne, das Wort Avantgarde ist etwas, was in die Zukunft gerichtet ist und was sozusagen eine Transformation will. Nun, eine relativ weit verbreitete Auslegung der Avantgarde ist die Auslegung, die sagt, die Künstler der Avantgarde will ein Schockerlebnis erzeugen und Tabu brechen. Ja, Tabus brechen. Dieser Tabubruch ist tatsächlich so eine Plage. Ja? Und jeder Zweite sagt, ach, die Avantgarde ist heute unmöglich, weil man keine Tabus mehr brechen kann. Also fast automatisch denken sehr viele, dass die Avantgarde darin besteht, Tabus zu brechen. Und dass alle Tabus gebrochen sind, dann ist es eben die Postmoderne, weil es eben keine Avantgarde dann möglich. Nun, es ist eine, würde ich sagen, eher nicht avantgardistische, sondern eine massenkulturelle Lektüre der Avantgarde. Tatsächlich, wenn man einen Film sieht über Van Gogh oder Pollock, da sind sie die Menschen, die in der Öffentlichkeit pinkeln, die besoffen sind, die gesellschaftliche Konventionen auf alle mögliche Weise brechen. Dabei, wenn man zum Beispiel ein Bild von Pollock ansieht, das heißt eine relativ elegante Kombination von bestimmten Farben in Teppichmuster auf der großen Leinwand, ist man konsterniert, wenn man von diesem Künstler erwartet hat, dass er Tabus bricht. Weil Vielmehr hat man den Eindruck, und ich glaube, dieser Eindruck täuscht hier nicht, ja, im Unterschied zur allgemeinen Meinung, vielmehr ist es so, dass die Künstler der Avantgarde eigentlich durch Selbsttabuisierung zu ihrer Kunst gekommen sind. Das heißt, zu einer systematischen Verschärfung der existierenden Tabus und nicht durch ihren Bruch. Und in der Tat, wenn man zum Beispiel entscheidet, wie ich nehme radikale Beispiele, weil sie sind am meisten überzeugend und klar, wenn man zum Beispiel Mondrian nimmt, dann hat er irgendwann die Entscheidung getroffen, nur rechteckig zu schreiben, zu malen und auch zu leben. Ja? Sie wissen, dass er auch in diesen Bahnen auch sich bewegt hat, im realen Leben, also nur so. Durch dieses Tabu, das er für sich selbst erfunden hat, durch diese asketische Entscheidung, nur bestimmte Formen zu benutzen, aus einem sehr, sehr begrenzten Repertoire, nur bestimmte Farben, ich glaube 5, also 3 Farben und weiß ich was, und bestimmte Rechtecke von bestimmter Form, durch diese Entscheidung ist er zu einem Avantgarde-Künstler geworden. Das heißt, er ist zu einem Avantgarde-Künstler geworden, nicht dadurch, dass er entschieden hat, Tabus zu brechen, ja? Weil überhaupt nirgendwo steht geschrieben, dass man keine rechteckige Formen malen soll oder dass man diese 3 Formen nicht benutzen soll. Ja, das war nie verboten. Ja? In diesem Sinne hat er überhaupt kein Verbot gebrochen und kein Tabu gebrochen. Das war nicht tabuisiert, als er das gemacht hat. Er hat was ganz anderes gemacht. Er hat die Benutzung der konventionellen, mimetischen Formen für sich selbst verboten. Und eben dadurch, dass er durch diesen Akt der Reduktion, und die Reduktion ist nichts anderes als eine willkürliche Tabu-Auferlegung, willkürliche Tabuisierung der eigenen Kunstpraxis, durch diese Selbsttabuisierung oder Selbstbeschränkung hat er die Möglichkeit bekommen, sich von der früheren Tradition abzusetzen. Es gibt ja viele Texte, das habe ich ja immer wieder auch gehört in Vorträgen, dass man sagt, ach, das schwarze Quadrat von Malevich, das war doch keine Erfindung. Ja, das schwarze Quadrat findet man auch auf der älteren Bilder, also Bilder der Renaissance, auch sogar im Mittelalter. Und ich würde noch dazu sagen, das schwarze Quadrat findet man, ich weiß nicht, in Büchern für die Geometrie, für die 5. Klasse oder 6. Klasse. Dass die Errungenschaft sozusagen, die mit dem schwarzen Quadrat verbunden ist, besteht nicht darin, dass Malevich das schwarze Quadrat in die Malerei eingeführt hat. Das schwarze Quadrat war längst da. Sondern, dass er außer dem schwarzen Quadrat nicht dargestellt hat. Das heißt, alles andere eliminiert hat und nur das schwarze Quadrat gelassen. Das heißt, die eigentliche Leistung besteht nicht in Tabubruch. Niemand hat je verboten, das schwarze Quadrat darzustellen. Nicht in einer Innovation. Das schwarze Quadrat war immer da. Das schwarze Quadrat zu benutzen, ist überhaupt keine Innovation. Ja? Sondern die eigentliche Leistung besteht allein darin, dass durch die Tabuisierung bestimmter Bilder, willkürlich, auf der ersten willkürliche Tabuisierung, bestimmte Bilder aus der Bildfläche wird alles eliminiert, außer einem dafür ausgewählten Element. Das heißt, der Reduktionismus, die Forderung nach der Reduktion ist der eigentliche und der einzige Verfahren der Avantgarde. Es gibt dieses berühmte Bild von Baldassare aus den 60er Jahren, ein Bild weiß, so schmutzig weiß, und da ist geschrieben, so ungefähr, auf diesem Bild ist nichts mehr geblieben, außer der Idee. Ja. Also eben, dass das aus diesem Bild alles weggetragen worden war und nur dieses geblieben ist. Ja. Das war eigentlich hier sozusagen die Ankündigung der neuen Konzeptkunst. Wäre ein Text integriert in ein schon bestehendes Bild oder wäre auf diesem Bild noch etwas außer diesem Text, hätten wir nie sagen können, dass hier ein Durchbruch stattfindet. Das heißt, die Avantgarde ist kein Tabubruch. Die Avantgarde ist keine Innovation im Sinne des Hinzufügens einer neuen Form, sondern die Avantgarde ist der Akt der Reinigung, der Eliminierung aller Elemente aus dem Bild, die einer bestimmten Systematik nicht entsprechen. Eine bestimmte Regel, ein bestimmtes System, einem bestimmten Programm, das der Künstler für sich formuliert. Also die avantgardistische Kunst beginnt mit der Reduktion, mit der zusätzlichen Selbstbegrenzung, mit der Askese. In diesem Sinne schon kann man sagen, dass man nicht ausschließen kann, zumindest theoretisch nicht ausschließen kann, dass die Avantgarde heute möglich ist. Ja? Weil die Askese und Begrenzung ist immer möglich. Ja? Auch wenn man sagt, dass zum Beispiel nichts Neues entsteht oder keine Tabus gibt, die gebrochen werden können, man sagt damit noch nicht aus, dass es keine Tabus gibt, die man einführen kann. Ja? Vor dem Destyle hatte man auch nicht gedacht, dass man so ein Tabu oder so eine Regel einführen kann, man darf nur diese Farben benutzen und nur rechteckige Formen darstellen. Ja? Auf so eine Art Begrenzung hätte man nie gekommen. Wäre man nie gekommen. Also genauso wie wie vor Diogenes. Ja? Ich war jetzt niemand auf die Idee gekommen wäre, in einer Tonne zu leben. Ja? Oder von einem buddhistischen Mönch nie jemand auf die Idee gekommen, 30 Jahre in Lotuspose in einer Hölle zu sitzen. Das würden wir heute ein Performance nennen. Ja? Also in Indien war es Religion, in Athen war es Philosophie, in 60er Jahren ist es Kunst. Ich weiß nicht, wie es heißen wird in 100 Jahren. Ja? Vielleicht noch wieder anders. Ja? Aber strukturell sind es die gleichen Handlungen. Das heißt, man setzt sich ab von einem allgemeinen Fluss der Zeit, man setzt sich ab von einem allgemeinen Fluss der Bilder. Man begrenzt seine Bewegungen, man begrenzt seine Lebensweise, man erfindet eine Askese, man reduziert seine Bilder. Durch diese Reduktion bekommt man Distanz zur Wirklichkeit. Und einmal ist es eine künstlerische Distanz, ästhetische Distanz, einmal eine religiöse, einmal eine philosophische. Aber die Riten, Rituale, diese Distanzgewinnung, sind immer die gleichen. Und irgendwie scheint es mir nicht der Fall zu sein, dass das, was letzte 10.000 Jahre so ungefähr funktioniert hat, weil es hat 10.000 Jahre funktioniert, also nicht als Avantgarde, aber als etwas anderes, eine Mumifizierung in Ägypten, ja, ich weiß es nicht. Aber irgendwie 10.000 Jahre hat es funktioniert. Wahrscheinlich wird es nächste 10.000 Jahre auch irgendwie funktionieren, in einer Form oder anderen. In welcher Form kann man nicht sagen, aber wahrscheinlich schon. Erst wenn man diese Abschottung von der Welt erreicht, Abschottung, Selbstisolierung und Distanz zur Wirklichkeit. Ja, so wie man eben als buddhistischer Mönch oder griechischer Philosoph oder avantgardistischer Künstler. Dann schaut man aus dieser Metaposition heraus, aus dieser anderen Position heraus, die Welt an mit einem, sagen wir, potenziell herrschaftlichen Blick. Weil an dem Moment, an dem ich eine Position bekommen habe, die mich von allem anderen in der Welt unterscheidet, bekomme ich den Herrschaftsanspruch. In diesem Sinne, es ist nicht interessant, dass die Antwort, und das war sehr interessante Antwort, dass Clement Greenberg gegeben hat, als man ihm gesagt hat, auch zum Beispiel Affen und viele andere Tiere könnten mit ihren Schwänzen oder sonst wie genauso malen wie Pollock. Ja. Und das ist nachgewiesen, wenn man im Zoo sozusagen die Farben gibt, diesen Tieren, da machen sie so etwas wie auf Tactics Percent. Meine Freunde kommen in Malamit, haben das mit Elefanten gemacht. Sie haben die ganze Elefantenfarm aufgebaut in Thailand, wo die Elefanten so Bilder produzieren und sogar über Sotheby's und Christie's verkaufen. Ja. Und sich selbst dadurch finanzieren. Das heißt, es ist möglich. Nur interessanterweise Greenberg, der war sozusagen schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit, weil er jedes Argument sehr genau betrachtet hat und sehr genau analysiert hat, hat das auch analysiert und hat gesagt, sehen Sie, ich habe sehr viele Bilder gesehen, die von Tieren bemalt worden waren. Und sie haben alle, sagen wir so, zentrale Perspektiven. Ja? Da gibt es ja immer eine Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie. Tatsächlich, wenn man diese Elefantenbilder sieht, die jetzt Jahrzehnte nach dem Tod von Clement Greenberg entstanden sind, merkt man deutlich den Unterschied zwischen dem Zentrum des Bildes, das er dicht bemalt ist, und der Peripherie. Und dann sagt er, aus allen Lebewesen, ob sie Menschen oder nicht menschlich sind, der Einzige, der das auf diesen Unterschied verzichtet hat, ist der Pollock. Und das bedeutet, dass kein Tier seine Leistung nachahmen kann. Weil in seinen Bildern gibt es ja keinen Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie. Da hat er schon mit eingerechnet und von Anfang an darauf verzichtet, diese Unterscheidung zu markieren. Diese Anekdote ist mehr als. Das bedeutet, dass Verzicht auf eine bestimmte biologisch prädeterminierte Unterscheidung, eine absichtliche Distanzierung von dem, was jedes Lebewesen tut, wenn es lebt, schafft eine Position, aus der heraus man so etwas wie das Leben im Ganzen sowohl betrachten wie auch verwalten kann. Ja, daraus entsteht ein typischer Machtwahn, ja, das so typisch ist, sowohl für die Religion, katholische oder buddhistische, also strenge Religion, asketische Religion, und sicherlich die Avantgarde, ja, die mit einer unglaublichen Energie ihren Führungsanspruch angemeldet hat. Da kommen wir sozusagen in den nächsten Erklärungsweise und zum nächsten Erklärungsmuster. In Deutschland ist dieses Buch nicht so populär, denke ich. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde. Wir werden das Buch aber lesen. In Amerika ist es das Buch für das Verständnis der Avantgarde. Im Grunde haben die amerikanischen Studenten nur das gelesen, als Pflichtlektüre. Und Peter Bürger ist insofern interessant, dass dieses Buch benutzt wird, vor allem in der amerikanischen Kunstkritik. Ich sage das bewusst, weil ich möchte einige amerikanische Texte da. Adenauer, sagen wir Autoren, in diesem Zusammenhang lesen. Darauf wird zurückzuführen eine Unterscheidung, die für das amerikanische kunsthistorische Denken über das 20. Jahrhundert und 19. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung ist. Das ist die Unterscheidung zwischen Avantgarde und Modernismus. Modernismus ist Entwicklung, ist Praktizieren bestimmter strenge Formen unter modernistische Richtungen subsumiert man in erster Linie Kubismus, Suprematismus, The Style, Bauhaus, dann aber noch einmal zum Teil Pollock, aber in erster Linie dann Chart, also Minimalismus und Konzeptkunst der späten 50er, 60er, 70er Jahre. Es ist Modernism, das heißt so eine strenge, asketische Kunst innerhalb das sagen wir, der Kunstwelt. Ja, das heißt, das Ziel des Künstlers besteht darin, so etwas wie ein perfekt reduziertes Kunstwerk zu schaffen. So wie Donald Judd, der sagt, wenn ich einen Kubus hinstelle, ist es ein Kubus und sonst nichts. Ja? Man kann es mit nichts verwechseln, man kann das nicht interpretieren, man kann das nicht theoretisieren, man kann das nicht erklären, man kann das nicht beseelen, man kann das nicht entseelen, man kann das, jede Hermeneutik versagt, es ist schlicht einfach ein Kubus und sonst gar nichts. Ja? Und deswegen ist es perfektes Kunstwerk. Also, diese Suche nach dem Perfekten, und Perfekten bedeutet am meisten asketischen, am reduziertesten sich präsentieren und so weiter Kunstwerk. Diese Suche ist Modernism innerhalb des Kunstsystems. Als Avantgarde versteht man eine interventionistische Kunst, eine Kunst, die versucht, die Grenzen des Kunstsystems zu überschreiten und aus der bestimmten Vision heraus, die sie innerhalb der Kunst entwickelt hat, sozusagen das Leben umzugestalten. Sicherlich geht es in erster Linie um die russische Avantgarde. Im Wesentlichen gibt es nur zwei Beispiele der Avantgarde, die man dabei benutzt. Einmal ist es die russische Avantgarde. Und die bietet tatsächlich sehr viele Beispiele, weil die nach der Revolution hat die Avantgarde eine Machtposition in Russland für einige Jahre. Und das zweite Beispiel, also gleiche Beispiel, nicht der 60er Jahre, aber das deutsche Beispiel, das ist der französische Surrealismus. Und politische Aktivitäten, die Gruppen der Surrealisten in den 20er, 30er Jahren in Frankreich, aber auch in Mexiko und anderen Ländern entfaltet hat. Das sind im Grunde zwei Beispiele, die man immer zitiert, wenn man über eine Avantgarde als eine aggressive, explosive, machtergreifende Bewegung nach außen. Es fällt auf, dass beide Richtungen, also sowohl der russische Avantgarde wie auch der französische Surrealismus, ein Vorbild haben. Dieser Vorbild wurde lange Zeit verschwiegen. Erst in letzter Zeit sozusagen ist die Zahl der Bücher und der Publikation darüber sprunghaft gewachsen. Das ist der italienische Futurismus. Dieser Vorbild wurde verschwiegen, weil der interventionistische Programm, das interventionistische Programm des italienischen Futurismus von Marinetti wurde integriert hier etwa in die Ideologie des italienischen Faschismus und ist zumindest für die ersten, sagen wir, 10, 15 Jahre der faschistischen Diktatur zur offiziellen Doktrin erhoben und Marinetti war sozusagen geistige Größe der ersten Ordnung und sozusagen Diktator im künstlerischen Leben in Italien. Das heißt, die erste und die größte sozusagen Welle der Politisierung und der Macht, Streben nach der Machtergreifung setzte Amagane, hat direkt zu Faschismus geführt. Und es ist leicht nachzuweisen, obwohl es lange Zeit, dass sozusagen auch irgendwie außer Acht gelassen wurde, dass auch in Frankreich bestimmte sozialistische Trends auch zu Faschismus geführt haben, zur Action Française, auch in anderen Ländern, aber in besonderer Weise, interessanterweise in England und Amerika. Wir haben sozusagen drei Dichter, die der avantgardistische Position im angloamerikanischen Raum vertreten. Das ist Vincent Lewis, der auch Künstler war, Ezra Pound und Thomas Trans Eliot. Alle drei haben sich zu Mussolini und Hitler bekannt. Nur zwei von ihnen, also Pound und Vincent Lewis, haben sich aktiv beteiligt auf der Seite der Feinde sozusagen im Zweiten Weltkrieg und deswegen wurden sozusagen auf verschiedene Weise bestraft, Thomas Trans Eliot nicht. Auf jeden Fall ist es nicht uninteressant, dass wir, wenn wir das Panorama dieser Zeit sehen, darüber werden wir noch sprechen, sowohl in einer kommunistischen, stalinistischen, trotzkistischen Entwicklung des Aktivismus haben, wie auch einer faschistischen. Nun, übrigens hat Mussolini, genauso wie Hitler und Stalin, sich auch als Künstler verstanden, die gesellschaftliche Körper formen wollen. Ich möchte aber jetzt eher darüber sprechen, in welche Richtung ich sozusagen das Seminar lenken will. Ich möchte nämlich die Avantgarde in einem wiederum etwas anderen oder einer anderen Perspektive sehen, die mir persönlich die interessanteste erscheint und die auch mit Greenberg was zu tun hat, nämlich aber vor allem mit der russischen Formalismus, nämlich die Kunst der Avantgarde als eine Wende oder als eine Offenbarung des Körperlichen, des Materiellen der Welt. Und in diesem Sinne muss man auch sehen, was zunächst einmal passiert ist im kulturellen Leben Europas, das heißt, wie die Kunst überhaupt entstanden ist, zunächst einmal. Die Kunst ist entstanden, was wir heute Kunst nennen, ja, ist entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach den Napoleonischen Kriegen, und zwar durch einen Prozess der Säkularisierung, das sich nach der Aufklärung eingesetzt hat. Das ist die neue Musik unserer Zeit. Ja, sozusagen. Man muss tatsächlich eine Oper schreiben. Ja. Echt, machen wir eine Oper. Das wäre was. Das wäre was, aber gar nicht. Wir führen einfach ein, übrigens, einige meiner Freunde machen das, führen einfach an, dass wenn man etwas Also ich, sie haben so eine, das wurde übrigens hier gezeigt bei einer Ausstellung, heißt Revolutionäre Oper. Die haben sich so vereinbart, dass wenn sie etwas Linkes oder Revolutionäres sagen, verpflichten sie sich, das zu singen. Ja? Also wenn sie normal sprechen, sprechen sie normal. Aber wenn sie etwas politisch relevant ist, also sind alle so links. Ja? Wenn sie etwas Linkes sagen, das ist Moskau. Ja? Das ist eine Gruppe, gibt das gezeigt. Wird das aufgenommen, dann singen sie das auf verschiedenen Melodien. Zum Beispiel, wenn sie gemischte Manifeste zitieren. Das müssen wir auch mit der Avantgarde echt einführen. Immer wenn wir Avantgarde so sprechen, da singen wir. Und das sind diese Handys auch sehr hilfreich. Na gut, dann in diesem Sinne kann man sagen, dass was die Säkularisierung überhaupt gemacht hat, also wie die Kunst produziert worden ist. Die wurde dadurch produziert, dass man religiöse Gegenstände, Ikonen, Insignien der Macht von allen Seiten gesammelt hat, im Museum ausgestellt hat und hat gesagt, das sind keine Insignien der Macht, das sind keine Ikonen, das sind keine rituale Gegenstände, die haben keine magische Kraft, sie verbinden das uns nicht mit Gott. Sind bloß Dinge, die schön aussehen. Ja, das war die Geburt der Kunst. Das heißt, die Geburt der Kunst war eine unglaubliche Abtötung, ja, der Akt sozusagen, der Abtötung des lebendigen Zusammenhangs, der diese Kappung und Tötung dieses lebendige Zusammenhangs, was diese Skulpturen zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche Apollo oder Venus, ja, bis zu griechischen und mittelalterlichen Ikonen, bis zu Inka, ich weiß nicht, Ritual, Gegenständen, zu ihren Göttern, zur Lebenswelt verbunden haben. Das alles wurde sozusagen gekannt und wir hatten sozusagen nicht die Dinge, sondern die Leiche, die Dinge. Ja, wir haben so ein riesiger Friedhof, wo die Leichen aber gleichzeitig ausgestellt wurden. Wir haben bloß Dinge. Ja? Das war die Geburt der Kunst. Das war der Effekt der Aufklärung und Effekt der Säkularisierung und der napoleonischen Kriege. Ja? Nun aber, nachdem das alles sich formiert hat, das Museum war da. Und jetzt ist es wichtig, sozusagen den Punkt einfach zu finden, ja, wo die Avantgarde ansetzt. Alle Autoren der Avantgarde setzen im Grunde an einem Punkt an. Ja. Sie sagen, das Bürgertum beginnt, diese Dinge zu verehren, obwohl sie bloß Dinge sind. Irgendwelche Romantiker, irgendwelche bildungsbeflissene Bürger kommen ins Museum und geraten in Zustand des Entzückens angesichts des, ich weiß nicht, einer Madonna von irgendjemandem. Der Sinn dieses Entzückens ist ja so eine problematische Sache, weil der Entzückte glaubt nicht an Madonna, ja? Der ist nicht katholisch meistens. Wenn man katholisch ist, wird man von so einem Bildungsmuseum nicht entzückt. Ja? Er ist nicht katholisch, er glaubt an rein gar nichts. Ja? Er sieht nur ein Bild in sozusagen ein verstaubtes Bild in einem verstaubten, übelriechenden Museumsraum. Ja? Aber es gerät in Zustände. Das heißt, wir haben eine riesige kompensatorische Leistung, ja, eine riesige Ritual des Hineinprojizierens einer schönen Seele, ja, wie Hegel das sagen würde, in diese leblose Gegenstände. Ja, so dass sie plötzlich beginnen, etwas auszusagen oder etwas zu bedeuten. Es entwickelt sich eine Hermeneutik, es entwickelt sich eine Ästhetik, es entwickelt sich Geniekult und. Das ist eben der Punkt, wo die Avantgarde ansetzt und wo sie sagt, Schluss damit. Wie Malevich sagt, ich kann diese schwitzende Körper von Venus und so weiter nicht mehr sehen und Apollo. Schluss mit dieser Verehrung. Ja? Was wir sehen, sind nur Dinge, sind nur Objekte, sind nur Gegenstände. Sie haben keine Seele, sind per du keine Genies, sie bedeuten rein gar nichts. Sie sagen nichts aus, sie haben überhaupt keine Seele. Sie sind nur so Gegenstände wie dieser, wie eben Urinoir, ja, wie du schon das sagst, oder wie dieser Tisch oder was auch immer. Ja. Sie sind einfach da, ja, sonst nichts. Also es ist eine riesige ikonoklastische Bewegung. Eine ikonoklastische Bewegung, mit der eigentlich die Kunst angefangen hat. Kunst war konstituierender Gestus für die Kunst selbst, war der ikonoklastische Gestus. Also ikonoklastische Gestus jetzt gerichtet gegen die Ikonen, gegen die sakralen Gegenstände, gegen die Gottesdarstellungen der Vergangenheit. Nur dann kommt diese Vergötterung der Kunst und der entsakralisierende und ikonoklastische Gestus wiederholt sich. Und eigentlich, wenn wir die Bilder der frühen Avantgarde, also kubistische Bilder, dadaistische Bilder sehen, das sind die Bilder des Zerfalls des Gegenständlichen, des Zerfalls des mimetischen Bildes. Alles wird zersägt, beschmutzt, beschädigt, auseinandergenommen und so weiter. Es werden den Körper dargestellt, dann sozusagen sezierte Körper und so weiter und so fort. Man macht eine ununterbrochene Erfahrung der reinen Leichenhaftigkeit sozusagen, Körperlichkeit, aber unbesägte Körperlichkeit, Dinghaftigkeit und Leichenhaftigkeit. Das ist die Avantgarde im Grunde. Die Avantgarde war von einer interessanten Grausamkeit erfüllt. Ja, wenn man die früher avantgardistischen Texte liest, ja noch von Malevich, ja, der schreibt, das habe ich schon zitiert, glaube ich, mehrmals, ja, sagt es, wenn wir von Viren, ja, also das ist ja gut, ja, für Geflügelgrippe, Chickengrippe. Wenn man von einem Virus überfallen wird und stirbt, dann muss man sich freuen, weil Virus sich dabei gut fühlt und so. Was ist der Unterschied zwischen Viren und Menschen? Ja? Das sind so Anordnungen der Moleküle, ja, wenn eine Anordnung sich in eine andere verwandelt, dann was macht das schon aus? Ja? Im Grunde in allgemeinen Lebensbalance und Balance der Molekülanordnungen spielt es überhaupt keine Rolle. Solche Aussagen kann man bei den Menschen und vielen anderen finden. Die Avantgarde setzt auf die Leiche, setzt auf das Sezieren, auf das Vernichten, Auseinanderbrechen, auf die Offenbarung der puren Materialität der Welt. Ja. Zerstörung aller Illusionen hinsichtlich der Bedeutung oder was auch immer. Wir werden das noch nachlesen bei einigen Texten. Besonders die russischen Formalisten haben das klar formuliert. In ihrer Theorie der Verfremdung, ja, ich war Astranie, wo der Schklowski, der das erfunden hat, das Terminus, schreibt, dass wenn ich ein Bild sehe, wo sozusagen dieses mimetische Oberfläche zerstört ist, dann erinnere ich mich daran, dass dieses Bild eigentlich so ein Stück sein Leinwand ist. Es ist nur etwas ganz Materielles. Ja? Es hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Es ist nur ein Gegenstand. Die Illusion dessen, dass es kein Gegenstand ist, ja, wird dadurch zerstört. Sozusagen die ganze Atmosphäre dieser Zeit. Es gibt so eine Aufzeichnung von Shklovsky, gerade nachdem er den Text geschrieben hat. Er geht durch die Stadt und fährt er durch die Straße von Petersburg und sieht, wie die hungernde Menschen ein Pferd getötet haben und Stücke von diesem Pferd essen. Und er sagt, das ist ein interessantes Beispiel einer Verfremdung des Pferdes in einer urbanen Landschaft. Das ist eben eine typische avantgardistische, typische dieser Zeit Reaktion auf das, was da vor sich geht. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, wahrscheinlich ja, L'Âge d'Or, ja, von Dalí Buñuel, wo diese Beauftragten in humanitären Fragen dann die Blinden verprügelt. Es gibt bei der Avantgarde diesen grausamen Zug, und dieser grausame Zug ist nichts anderes als die Aufforderung, eben alle geistige, moralische und sonstige Illusionen fahren zu lassen und die Welt als Anordnung der Maschinen und materiellen Dinge zu sehen, Menschen inklusive. Ist das aber so, dann ist es auch möglich, diese Menschenmaschine zu manipulieren, dadurch, dass man sie bestimmten Anordnungen unterwirft und eine gewisse Umwelt schafft, die sie programmiert. Das ist eigentlich das, was die russische Avantgarde wollte. Das ist eigentlich, was auch Bauhaus wollte. Das heißt, eine programmierende Umwelt, die dann funktioniert als auch Programmierung der Menschen, als Teil dieser Umwelt, als Dinge unter anderem Dinge, als Maschinen unter anderem Maschinen. In diesem Sinne würde ich behaupten, gibt es zwischen Avantgarde und Modernismus kein großer Bruch. In beiden Fällen, wir haben mit einer gleichen Grundfigur zu tun. Diese gleiche Grundfigur ist der tiefe Überzeugung, Einsicht in die radikale Materialität der Welt, der radikale Materialismus. Und ikonoklastische Bestätigung dieses Materialismus mit jeder neuen Welle der Avantgarde in 10., 20., 30. Jahren. Dieser Materialismus bedeutete erstens Modernismus als Offenbarung der Materialität uns selbst und zweitens internationalistische, materialistische Politik, das heißt die Politik, die von Strukturen, sozialen Anordnungen, Umwelt ausgeht und reguliert werden soll, in Bezug auf die Schaffung des neuen Menschen als einer neuen, rein materiellen Maschine. Die Frage ist, inwieweit wir heute sagen können, dass dieser Impuls, die Materialität der Welt zu offenbaren, sichtbar zu machen, nach wie vor existiert oder nicht? Ich würde sagen, ja, wobei die Frage ist ja eine schwierige. Und diese Frage werden wir diskutieren. Wenn Sie ein bisschen verfolgt haben, was ich geschrieben habe in letzter Zeit, ich habe relativ viel geschrieben über die Installation und Installationskunst. Jetzt wird es ein großes Thema in Amerika. Es erscheinen ein nach der anderen Bücher zu diesem Thema. Der Grund ist zum Teil, dass die Installationskunst nach Amerika später gekommen ist als nach Europa. Dafür gibt es ja bestimmte Gründe, die wir auch diskutieren werden und die nicht irrelevant sind für das Thema selbst. Aber interessanterweise, die Autoren, die jetzt beginnen, darüber zu schreiben, in erster Linie Rosalind Krauss, und ich habe sie auch erlebt, in, dort ist ein paar Mal halb mit ihr darüber diskutiert, auf dem Podium dort. Für sie und für viele andere aus der Oktobergruppe und eigentlich auch generell für viele andere amerikanischen Analytiker der Moderne, aus dem Aufkommen der Installation, das Ende der Avantgarde, sozusagen abgewiesen. Das heißt, der sogenannte Postmodernismus, Postmoderne, spielt in dieser Diskussion über die Avantgarde oder Nicht-Avantgarde, Modernismus oder Nicht-Modernismus, fast verschwindende Rolle. Man, außer Jameson, glaube ich, der sozusagen der Ruf seiner Bücher sorgt, ich glaube, kein einziger Mensch verwendet jetzt dieses Wort Modernism, Postmodernism, und zu Recht, ja, weil im Grunde ist es nicht klar, was damit gemeint ist. Wenn damit gemeint ist, eine gewisse Rückkehr des Historismus in der Kunst, dann diese Rückkehr des Historismus in der Kunst haben wir oft erlebt. Ja, das war im 19. Jahrhundert so, das war dann in der Zeit des Surrealismus so, das war dann wieder in den späten 30er, 40er, 50er Jahre so, das war noch einmal in den letzten späten 70er Jahre so, 80er Jahre. Das heißt, die Wellen der neuen Lektüre der Geschichte in der Kunst selbst und des Historismus in der Kunst, diese Wellen kommen regelmäßig. Tun für die Entwicklung der Avantgarde und der Moderne nichts. Ja, sie kommen und gehen. Sie sozusagen, sie wiederholen sich, mal ist es neue Sachlichkeit, mal ist es das, mal ist es jenes. Aber Novecento oder was auch immer. Aber diese Wellen, die tangieren die Entwicklung der Avantgarde eigentlich nicht. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Postmoderne als eine Rückkehr des Historismus in der Kunst irgendetwas in der inneren Logik der Avantgarde geändert hat. Es ist vielleicht eine Mode, die für eine gewisse Zeit dominierend geworden ist, aber diese Tatsache ändert an der Logik der Entwicklung der Moderne und der Avantgarde überhaupt nicht. Zum Beispiel in der Zeiten der 30er, 40er, 50er Jahre war genauso, es war keine Avantgarde da, da war nur Neuhistorismus in verschiedenen Formen, auch in Amerika, auch in Russland, auch in Deutschland und Frankreich. Und dann irgendwann, also späte 50er Jahre, startete Avantgarde eigentlich genau dort, wo sie aufgehört hat. Genau an dem Punkt. Das bedeutet, dass diese ganze Welle für die Logik der Entwicklung der Avantgarde überhaupt keine Bedeutung hat. Mit der Installation ist es aber was prinzipiell anders. Und darauf beginnt man tatsächlich zu reagieren, auch in Amerika allmählich. Nämlich, wir haben hier eine Kunstform zu tun, die auf der einen Seite allen Anforderungen der Avantgarde entspricht. Radikal gemachte Installationen sind nicht historizistisch, sind nicht zitierend, sie sind oft politisch, sind oft sehr asketisch, sie praktizieren bestimmte Rituale, Regeln, Anordnungen, die sehr subjektiv sind, die sozusagen, die schaffen eine gewisse Distanz zu der Außenwelt, auf der anderen Seite öffnen sich der Außenwelt, ja, und so weiter und so fort. Sie dokumentieren zum Teil Ereignisse, Aktionen, Programme und so weiter und so fort, die auch in der Tradition der Avantgarde stehen. Ja, eindeutig. Das heißt, die Installation ist nicht etwas, Installationskunst, so wie sie heute funktioniert, ist nicht etwas, was der Avantgarde äußerlich ist. Das heißt nicht etwas, was kommt und geht, sondern es ist eine sozusagen Wende und eine weitere Entwicklung in der Avantgarde selbst. Jetzt muss man sich fragen, was es für eine Entwicklung ist. Zunächst einmal möchte ich zitieren, was Leute wie Rosalind Krauss auf eine bessere, also mehr ausgearbeitete Form dazu sagen, und Buchlo zum Beispiel, Winger, aber auch andere Menschen. Die sagen Folgendes, die sagen, dass damit wird die Materialität der Kunst, die wird verstanden in der Oktobergruppe und generell in Amerika, ein bisschen anders, wie ich es formuliere, sondern als Interesse für das Medium. Und das ist zentral für unsere Schule, selbstverständlich auch. Weil das Medium ist das, was in der Kunst selbst offenbart werden soll. Wenn ich sage, Materialität muss offenbart werden, sagen die Amerikaner eher, das Medium muss offenbart werden. Jetzt fragt Rosalind Krauss, was ist das Medium einer Installation? Nix. Ja, ist rein. Ja, sie sagt nichts. Ja. Das ist Raum. Das ist rein gar nichts. Ja, die war Luft. Leerer Raum. Ja. Und dann sagt sie, wenn es ein leerer Raum ist, dann bedeutet es nichts anderes, als die Installation ist die Abbildung der kapitalistischen Verhältnisse. Das sind die Marktverhältnisse. Weil was ist die Marktverhältnisse? Marktverhältnisse sind nichts anderes als eine Lagerung oder eine Zirkulation der vereinzelten Objekte in einem leeren Raum. Ja, also im globalen leeren Raum. Ja. Das kann man sagen, dass eine Installation im Grunde innerhalb, nicht außerhalb, sondern innerhalb der avantgardistischen Projekts, dieses Projekt verabschiedet, verrät und eigentlich beendet. Das heißt, die Beendigung, die Möglichkeit der Beendigung des avantgardistischen Projekts wird eben mit der Installation verbunden und vor allem aus historischen Gründen, ja sicherlich und so, weil das sind die Installationen, die am ersten wahrgenommen worden waren in der anglosächsischen Welt. Das Paradebeispiel ist der Brodhaas. Und Brodhaas wird und seine Installationen werden als Turning Point in der Kunstgeschichte gesehen, eben als der Punkt, wo die Avantgarde sich selbst dialektisch aufgenommen hat und beendet. Ich muss offen sagen, dass ich diese Meinung nicht teile. Ich teile generell nicht die Meinung, dass es so etwas wie eine immaterielle Kunst gibt. So wie viele es dann. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass diese Räume, die zur Verfügung gestellt werden für die Kunst, dass diese Räume leer sind. Und das ist das, was mich unterscheidet von Krauss, ja, und Bourdieu und anderen Leuten. Aber es ist ein relativ schwieriger Punkt. Das weiß ich aus meiner Erfahrung, die verschiedenen Diskussionen. Nämlich, wenn wir in einem, also als Witz, ja, kann ich Ihnen sagen, das illustriert aber die Geschichte. Falls ich habe in meinem Text das erwähnt, aber das haben wir wahrscheinlich nicht gelesen. Ich habe mit einem Direktor einer Kunsthalle in deutsche Kunsthalle gesprochen, eine provinzielle Kunsthalle. Und er hat ihn gefragt, welche Kunst sie überhaupt zeigen. Und er hat gesagt, naja, wir zeigen so meistens Malerei, ja, so Objekte, aber immaterielle Kunst, oder so, 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 immaterielle Kunst zeigen wir nicht, weil die zu schwer ist. Also wenn sie immateriell ist, warum ist sie zu schwer? Da sehen Sie, sagt er, aber die ganze, diese ganze Apparatur, ja, die Computer, so Videogeräte, Projektionen, die verschlingen zu viel Energie, das muss man alles bezahlen, die ganze Infrastruktur, das alles ist zu teuer. Wir können uns also nicht erlauben, immaterielle Kunst zu zeigen. Wir zeigen nur die materielle Kunst. Das ist, das Beispiel illustriert ganz gut, was ich eigentlich sagen muss. Wir können, glaube ich, die Sache besser verstehen, wenn wir zurück zu klassischer marxistischer Unterscheidung kommen zwischen Basis, materielle Basis und Überbau. Wenn man sagt, Museen, Kunst, Welt und so weiter und so fort, irgendwo in den Köpfen der Leute spuckt so etwas wie Bourdieu und so weiter. Kritik der Institution. Das heißt, man denkt im Sinne des Überbaus. Ja? Also welche Künstler reingelassen, welche rausgelassen, Inklusion, Exklusion, Frauen, Gender, Race, Class, ja, die ganze Sache. Das ist Überbau. Aber mich interessiert die materielle Basis. Diese ganzen Räume sind von jemandem gebaut. Es werden Millionen investiert, um sie zu bauen. Es wird eine Infrastruktur geschaffen. Es werden alle diese Möglichkeiten geschaffen. Es wird Polizei aufgerufen, das zu sichern. Es werden Versicherungen gezahlt. Es ist eine riesige, unglaubliche, komplizierte Industrie. Und eben diese wird übersehen, so. Eben diese Industrie, dieser immense Aufwand, materielle Aufwand an Arbeitskraft, an Bau, an Geld und das alles, entlastet den Künstler und gibt ihm die Möglichkeit, eine Illusion zu schaffen, eine immaterielle Kunst. Ja? Das heißt, ich nehme einen Gegenstand, zum Beispiel Urinoir, wie Duchamp, und stelle diesen Gegenstand dann in einen musealen Raum. Ja? Ich habe nichts gearbeitet, ich habe nichts getan, ich habe nur gesehen, Entscheidung getroffen und so ein Künstler bin ich ja total frei und mein Gestus ist total immateriell. Dabei wird aber vergessen, dass dieses Urinoir wird ja versichert und dann restauriert und dann geschätzt und dann diese Räume werden aufgebaut und Arbeiter und Wächter und das alles. Das heißt, die Abnahme, die berühmte Abnahme der Arbeitsinvestition in das Kunstwerk, was typisch ist tatsächlich für die Kunst der letzten Jahrzehnte geschieht parallel zu der extremen Zunahme der Arbeitsinvestition in das Kunstsystem selbst. Und deswegen würde ich sagen, dass das Kunstsystem, das heißt die Kunst selbst, ist ein Medium, der Kunstraum ist ein Medium, hat seine eigene Materialität. Diese Infrastruktur der Kunst hat ihre eigene Materialität. Und was die Installation zeigt, sie zeigt eben das. Das heißt, indem ich mich auf eine luftige Anordnung der Dinge reduziere, indem ich mich selbst in der Zeit eingrenze, dass ich nicht einen Gegenstand schaffe, der sozusagen die Zeit überlebt, sondern eine temporäre Installation, die ihre Zeit nicht überlebt, ja, sondern auseinandergenommen wird und dann vielleicht in eine andere Form dann wieder inszenieren. Indem ich sozusagen Ereignisse dokumentiere, die unwiederholbar sind oder Projekte, die unrealisierbar sind und so weiter und so fort, thematisiere ich nichts anderes als die materielle Struktur der Räume und der Zeiten, wie sie ja als Basis für die heutige Kunst fungieren. Also was ich sehen würde in dieser heutigen Installation und Reichs- und so weiter Praxis, ist eine weitere Offenbarung und eine weitere Untersuchung gewisser materiellen Strukturen, aber jetzt die materiellen Strukturen nicht des Kunstwerks, sondern des Kunstraums und des Kunstsystems als ein soziales Phänomen. In diesem Sinne ist die Kunst tatsächlich politischer geworden. Sie ist insofern politischer geworden, dass sie als System, als Institution, als ein Teil der gesellschaftlichen Produktion und so weiter auch mit der Politik in der Nachbarschaft gerät. Es geht nicht darum, dass man sozusagen wie im klassischen Kunstmarkt Dinge produziert auf dem Markt bringt, sondern die Kunst funktioniert als ein Raum, der die Dinge nicht nur produziert, sondern auch verwendet und benutzt. Die Dinge, die in der Installation, im Museum, in der Kunsthalle als Installation aufgeführt werden an einer Ausstellung, sind die Dinge, die dafür verwendet werden. An dem Moment, an dem wir nicht nur Dinge produzieren, die von anderen verwendet werden, sondern Dinge produzieren, die wir selbst verwenden innerhalb der eigenen Kunstsystems, erfährt ihr Kunstsystem eine Schließung. Ja, sie verwendet seine eigenen Produkte. Und diese Schließung macht ihr System politisch und macht ihr System gleichzeitig materiell. Wie jedes andere System der Verwendung, sagen wir, militärische Verwendung, industrielle Verwendung, ökonomische Verwendung, so gibt es auch künstlerische Verwendung. Nicht nur künstlerische Produktion für den Markt, für die Fremdverwendung, sondern eigene Verwendung der eigenen Produktion. Diese ganzen Geschichte müssen wir auch besprechen, werden wir besprechen. Noch ein kleiner Hinweis auf den anderen Kurs und dann bin ich fertig. Also dieser Kurs über die Avantgarde wird hier stattfinden, ja, am Dienstag, Mittwoch, Vormittag. Über ästhetische Theorie von Adorno. Es ist ein Lektürekurs. Es geht darum, uns an einen wichtigen Autor, deutschen Autor, zu erinnern, dessen Werke für die heutige Wahrnehmung, gerade der Avantgarde, von entscheidender Bedeutung sind. Aber vor allem hat er etwas gemacht, das nicht nur, also ich mobilisiere wieder mein amerikanisches Background, sozusagen amerikanische Assoziation, nicht nur unser Denken beeinflusst hat, sondern irgendwie Struktur des Faches selbst gewissermaßen. Wenn man in eine amerikanische oder englische Buchladung hineingeht, dann merkt man, es gibt Abteilung für die Philosophie, die Philosophie, und es gibt eine andere Abteilung, Critical Theory. Ja. In dieser Abteilung Critical Theory stehen Bücher von Adorno, selbstverständlich, da dieser Terminus eingeführt hat, aber auch viele andere. Diese Bücher tun etwas, was man früher. Und das ist auch so ein Thema, das in einem komplizierten Verhältnis zu Avantgarde steht. Was man früher nicht gemacht hat, das heißt, diese Bücher kritisieren. Dass es ungewöhnlich ist, Verstehen wir, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass eigentlich ist es relativ neue Beschäftigung. Früher haben die Leute nicht kritisiert. Und zum Beispiel, wenn sie Philosophen sind, dann haben sie zwei andere Philosophen kritisiert. Vielleicht noch zwei Seiten oder drei Seiten. Ja. Aber dann haben sie, ich weiß nicht, ihre eigene Philosophie entwickelt. Ja. Auch Kritiker haben eigentlich nicht kritisiert. Sie haben ein Urteil begründet über ein Kunstwerk. Ja. Ein Kunstkritiker kritisiert in dem Sinn, dass er urteilt. Ich kann auch sagen, das ist sehr gut, ja, gefällt ihm sehr. Ja. Das ist auch eine Kritik der Politik. Kommt zu einem Urteil. Auch Künstler wollte eben halt Kunstwerk produzieren. Ja. Jetzt sagt jeder zweite Künstler, ich bin kritisch. Ja. Und meine Kunst ist kritisch. Ja, was bedeutet das eigentlich? Wenn er kritisiert, warum macht er was? Und wenn er macht was, warum kritisiert? Ja. Und kritisiert er das, was er macht? Und so weiter und so fort. Um das alles zu verstehen, muss man schon Adorno lesen. Ja. Denn Adorno war eben derjenige, der den kritischen Diskurs als kritischen Diskurs eingeführt hat. Das heißt, als Diskurs, bei dem die Kritik einen Wert hat an sich. Das heißt, der kritische Diskurs, der nicht eine Vorbereitungsstufe war für etwas anderes, wie es früher der Fall war. Das heißt, ich kritisiere eigene, andere Wissenschaftler, um meine eigene Wissenschaft zu setzen. Ich kritisiere andere Künstler, um meine Kunstpolitik zu setzen. Sondern die Kritik selbst, ohne zu irgendeinem Urteil zu kommen, und so weiter, die Kritik selbst bekommt einen eigenen Wert, wird zu einer autonomen Tätigkeit. Das heißt, Adorno hat sozusagen den Grund, versucht zumindest, die Grundbedingungen dessen, was wir unter der Philosophie, unter der Kunst meinen, zu verändern. Er wollte nicht nur eine andere Kunst oder andere Philosophie, er wollte die Positionierung der Beschäftigung selbst verschieben. Er wollte sie einfach anders sozial, politisch, intellektuell, geschichtlich positionieren. Und diese Positionierung ist weitgehend gelungen insofern, dass wir weltweit jetzt gut verstehen, eigentlich auch wenn wir, wenn ich Adorno gelesen habe, irgendwie fast intuitiv verstehen wir, was es bedeutet, Critical Theory. Ja? Im Unterschied zur Philosophie, im Unterschied zur klassischen Kritik und so weiter. Um das besser zu verstehen, werden wir eben halt Adorno lesen müssen, und zwar vor allem drei Bücher. Philosophie der neuen Musik, dann sein Buch, das er mit Horkheimer, das berühmteste Buch, das er mit Horkheimer geschrieben hat, also Horkheimer hat unterschrieben und Adorno hat geschrieben, Dialektik der Aufklärung und seine letzte Aufzeichnung vor dem Tode, sich heißen eben Die ästhetische Theorie. Also das sind drei Bücher, die für uns wichtig sind. Also Philosophie der neuen Musik, Dialektik der Aufklärung und ästhetische Theorie. Und dann muss ich Sie aufrufen zu Taten. Also was meine ich? Ja, das sage ich jedes Mal am Anfang des Semesters. Das führt zu keinen Konsequenzen und wird nicht gehört. Aber das sage ich noch einmal, weil ich denke, dass die Position des Philosophen muss eine stoische sein. Ja. Er muss immer das Gleiche tun, ob es zu was führt oder nicht. Nämlich, vor allem der Kurs über die Avantgarde fordert von ihnen Aktivität in dem Sinne, dass sie von sich aus Vorschläge machen, was sie referieren wollen und welche Themen sie vorschlagen. Themenkreis habe ich sozusagen mehr oder weniger beschrieben. Und einige Empfehlungen sozusagen werde ich schon geben. Das heißt, zunächst einmal, gute Themen, Manifesten der Texte des italienischen Futurismus, zwei Manifeste des Surrealismus von Breton, Texte des Berliner Dadaismus. Wer gut Englisch kann, Texte von Wyndham Lewis und Ezra Pound. Dann russische Texte empfehle ich Ihnen. Es gibt eine gute neue Ausgabe, ein neues Sammelband, der erste korrekte Übersetzung von Malerisch-Texten, von wichtigen Malerisch-Texten in der deutschen Sprache, von Hanser publiziert. Das empfehle ich Ihnen. Ich gebe auch die Informationen. Und nach wie vor ist es nicht da. Diese zwei Bände, die ich gemacht habe, in Sukam, die Übersetzungen von der Usha-Avantgarde, sind noch nicht fertig. Aber irgendwo, irgendwann, Ende November, kommen die Bände. Und da gibt es ja viel Material da. Auch wichtige Texte, die sonst in englischer Sprache, französischer Sprache längst bekannt sind, merkwürdigerweise langsam sie nicht auch durch vor. Und das ist das eine. Dann sicherlich der Style und sicherlich Bauhaus. Ja? Dann, wie interessant wäre Minimalismus, Domenjad und um ihn herum, Art and Language, also Anfänge des Konzeptualismus. Und dann aber die früheren Texte von Krauss über Originalität. Ich glaube, inzwischen ist es übersetzt ins Deutsche, ich habe das nicht so verfolgt. Originalität der Avantgarde. Und ja, einige andere Texte aus den 60er, 70er Jahre, also wo diese, die empfehle ich noch, wo diese Problematik Avantgarde, Modernism, Postmodernism diskutiert werden. Und interessant ist sicherlich das letzte Buch von T.J. Clark. Ich weiß nicht wiederum, ob es auch durch vorliegt, dann muss man nachschauen. Verabschiedung von einer Idee, Farewell to an Idea, über die Verabschiedung vom Modernismus. Ja. So. Vielleicht noch ein paar Bücher von Crary, die ich Ihnen empfehlen könnte. Und dann können Sie Ihre eigenen Vorschläge machen, Außenbereichen, die ich nicht erwähnt habe. Das könnte unter Umständen Guy Debord sein und zum Beispiel wäre interessant vielleicht sozialistische Internationale. Also machen Sie Ihre eigenen Vorschläge. So ungefähr eine Liste bereite ich irgendwann vor. Warum ich das sage und warum ich sage, dass es nicht befolgt wird, oft, aber es ist sinnvoll, das schnell zu machen. Also nicht zu warten bis zum Ende des Semesters. Weil im Endeffekt kommt es immer vor, dass am Anfang des Semesters nur ich allein rede und das ist so irgendwie unproduktiv. Ja? Und am Ende sind drei oder vier Referate in einer Stunde angesagt. Und da versteht man auch nichts, kann man nicht diskutieren und alle sind frustriert, vor allem die Referenten, die viel geschrieben haben und darüber nachgedacht haben, aber dann wiederum keine Zeit haben, keine Aufmerksamkeit. das Publikum sozusagen, um überhaupt ihre Arbeit zu diskutieren oder an die Messe zu präsentieren. Und es wird immer so, ja, in diesem Rhythmus haben wir uns zu oft bewegt. Und deswegen, es ist wirklich mein Aufruf und Vorschlag, dass Sie sich relativ schnell entscheiden, dass Sie frühere Zeiten auswählen für Ihre Referate, damit dieses Gedränge am Ende einfach nicht sich noch einmal wiederholt. Und was Adorno anbelangt, dann diejenigen, die zu Adorno kommen, dann werden wir schon sehen, weil es gibt ja Texte, die man lesen soll, wie man diese Texte verteilt. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich es schätzen werde, wenn die auch Vorschläge in dieser Hinsicht von Ihnen kommen, vor allem in Bezug auf die Texte um Adorno herum. Aber auch andere Texte aus der Frankfurter Schule, auch Benjamin inklusive und so weiter und so fort. Also wenn jemand solche Vorschläge macht, sozusagen um Adorno ein bisschen zu kontextualisieren, ja, und ihre Verbindung zu anderen Autoren der Frankfurter Schule zu diskutieren, dann ist es auch sinnvoll. Jetzt bin ich am Ende. Wir haben noch etwas Zeit. Wenn dringende Fragen vorliegen, dann beantworte ich sie. Also gibt es ja welche? Jegliche Art, das ist deutsche Art oder falsche Art.